Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Palästinenserorganisation Hamas und Fatah gelten als erbitterte Feinde. Zahlreiche Versöhnungserklärungen in der Vergangenheit sind nie umgesetzt worden. Nun aber soll es eine Deklaration über eine Stärkung der palästinensischen Einigkeit geben, vermittelt offenbar durch China. Insgesamt 14 palästinensische Gruppierungen, darunter auch Hamas und Fatah, haben die Erklärung in Peking unterzeichnet. Ein Thema für Jan Busse, Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt Nahost an der Bundeswehr-Uni München. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Busse, China gibt sich als der große Vermittler der Zeit, vermeldet das natürlich auch dementsprechend, spricht vom Versöhnungsdialog und wertvoller Hoffnung für die Menschen im Gazastreifen. Wie bewerten Sie diese Einigung?
Also Sie haben es ja schon angedeutet, es gibt nach wie vor da eindeutigen Grund zur Skepsis, denn wir haben tatsächlich seit der Spaltung zwischen Fatah und Hamas aus dem Sommer 2007 zahlreiche Versuche einer Aussöhnung. Damals waren vor allem Katar und Ägypten da sehr, sehr maßgeblich als Vermittler. Aber diese Abkommen sind immer wieder gescheitert. Und zwar vor allem immer wieder aufgrund der mangelnden Bereitschaft, tatsächlich die Macht zu teilen bzw. abzugeben. Und da mangelt es halt an Vertrauen, vor allem wenn es darum geht, dass die bewaffneten Gruppen, über die die beiden Parteien befehligen, eben unter ein gemeinsames Kommando gestellt werden. Deswegen denke ich, gibt es da nach wie vor Grund zur Skepsis. Bemerkenswert ist allerdings tatsächlich, dass China als Vermittler im Nahen Osten auftritt. Das ist ja eigentlich eine Rolle, die die USA für sich reklamieren. Und es ist auch nicht das erste Mal, denn auch schon im März 2023 hatte China zwischen Saudi-Arabien und Iran vermittelt. Also wir könnten da Hinweise sehen auf eine wachsende Rolle Chinas im Nahen Osten. Mhm.
Aber diese gescheiterten Versöhnungserklärungen, da waren wirklich beide Parteien gleichermaßen dran beteiligt, dass es dann am Ende nicht funktioniert hat. In der Vergangenheit meine ich.
Absolut, da kann man nicht der einen oder der anderen Seite ausschließlich die Verantwortung zuschieben. Die mangelnde Bereitschaft, da wirklich die Aussöhnung umzusetzen, die ist auf beiden Seiten zu verorten gewesen. Die Frage ist jetzt wirklich, haben wir es jetzt mit einer veränderten Situation zu tun? Von palästinensischer Seite wird gesagt, naja, der Krieg in Gaza, der hat schon im Grunde dazu beigetragen, dass man sich jetzt stärker bemüht, Differenzen zu überwinden, und durch eine Einheitsregierung will man verhindern, dass man von außen ein Arrangement aufgezwungen bekommt, ohne dass die Palästinenser Mitsprache haben. Das sind so die Hintergedanken dabei.
Wir reden hier natürlich schon von der Nachkriegszeit, die ja noch gar nicht so wirklich in Sicht ist. Eine gemeinsame Einheitsregierung, die ja dann auch erstmal Israel anerkennen müsste. Das wäre ja auch noch ein Problem, oder?
Absolut, das ist sogar das zentrale Problem, denn die israelische Regierung hat sich heute dazu schon positioniert und das kritisiert. Und ich denke, es ist auch aktuell absolut unwahrscheinlich und unrealistisch, dass Israel eine palästinensische Regierung anerkennen wird, in der die Hamas Teil ist. Und darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass höchstwahrscheinlich Israel sich vorbehalten wird, weiterhin die Kontrolle über den Gazastreifen auszuüben mit einer unmittelbaren Truppenpräsenz dort nach dem Krieg. Das sind alles Hindernisse, und gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz dieser Regierung wäre, dass sie eben demokratisch legitimiert werden müsste.
Wie schätzen Sie denn in dieser Hinsicht aktuell die Gemütslage der palästinensischen Bevölkerung ein?
Da ist es tatsächlich so, dass dieses Thema Einigung immer wieder ganz zentral war. Zuletzt gab es im Sommer 2023 in Ägypten Aussöhnungsbemühungen, und die Bevölkerung nimmt natürlich klar wahr, dass diese innerpalästinensische Spaltung ein ganz großes Hindernis dabei ist, auch Fortschritte beispielsweise im Friedensprozess zu machen, weil natürlich bisher auch die israelische Seite immer nachvollziehbarerweise argumentieren konnte, dass Mahmoud Abbas, der Präsident der Autonomiebehörde, gar nicht für die gesamten Palästinenser sprechen kann durch diese Spaltung.
Trotzdem klingt Versöhnungsdialog, der Blick auf die Nachkriegszeit, ja doch irgendwie so ein bisschen nach Hoffnung. Aber die Realität ist erstmal, es wird weiter gekämpft. Gestern sind erneut 2 tote Geiseln vermeldet worden. Gibt es trotzdem irgendwelche Signale der Hoffnung? Sehen Sie die?
Also Es ist zu hoffen, dass der Druck auf Hamas und auf die israelische Regierung hoch bleibt, gerade auch von US-Präsident Biden, damit beide Seiten eben zu einer Einigung kommen in diesem Geiseldeal, der einerseits dann zur Freilassung der Geiseln führt, aber gleichzeitig eben auch zu einem dringend benötigten Waffenstillstand im Gazastreifen, der einfach von zentraler Bedeutung ist, um die humanitäre Situation, die dort desolat ist, eben zu verbessern.
Sagen Sie vielleicht noch zwei, drei Worte mehr dazu, weil Sie die auch so im Blick haben?
Ja, also im Grunde ist es so, seit es eine Offensive gegeben hat der israelischen Streitkräfte in Rafah, dieser Stadt an der Grenze zu Ägypten, ist eigentlich die humanitäre Versorgung in den Gazastreifen nahezu zum Erliegen gekommen. Also es kommt so gut wie nichts mehr rein an humanitärer Hilfe. Die Wasserversorgung ist schlecht, die medizinische Versorgung ist schlecht und die Vereinten Nationen warnen davor, dass eigentlich 95% der Bevölkerung dort von einer Hungerkatastrophe bedroht sind. Also die Situation ist wirklich dringlich, auch in dieser Hinsicht, dass es zu einem Waffenstillstand kommt.
Jan Busse im Deutschlandfunk, Kulturpolitikwissenschaftler mit Schwerpunkt Nahost an der Bundeswehr-Uni München. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.